ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Menschen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien haben in der vergangenen Nacht die schwerste Naturkatastrophe seit 2002 erlebt. Flüsse traten über die Ufer, mindestens 9 Menschen ertranken. In Sachsen gehen die Fluten nur langsam zurück. Dauerregen und ein Dammbruch in Polen hatten die Flüsse gestern Abend anschwellen lassen. Die Neiße stieg bei Görlitz innerhalb kürzester Zeit von 1,70 Meter auf 7 Meter.
Sie ist immer noch ein reißender Fluss, die Neiße in Görlitz. Die Pegelstände sinken langsam. Es werde aber keine schnelle Entspannung geben, so die sächsische Landeshochwasserzentrale. Die Flutwelle rollt zurzeit auf Bad Muskau zu. Der Fürst-Pückler-Park, er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist bedroht. Der Krisenstab im Landkreis an der deutsch-polnischen Grenze arbeitet auf Hochtouren. In Zittau gab es dramatische Rettungsaktionen in letzter Minute. Die Meteorologen hatten den Landkreis nicht vorgewarnt.
Wir haben keine Katastrophenaussichten für Sonnabend an sich prognostiziert bekommen und sind an sich ins ruhige Wochenende gegangen.
Gestern Abend wurde vorsorglich dieses Alten- und Behindertenheim bei Niesky evakuiert. Die Neiße schwoll innerhalb weniger Stunden nach dem Bruch eines Staudammes auf polnischer Seite an. Sanitätskräfte, die bei der Evakuierung im Einsatz waren, kritisierten das Land Sachsen. Durch die Zusammenlegung von Landkreisen hätten die Retter viel zu lange Anfahrtswege und sie seien aus Kostengründen reduziert worden.
Das ist zu wenig bei solchen Großschadenslagen, wie sie jetzt sich das wieder beweist, weil diese Gebiete und die Katastrophen werden immer größer.
Sachsens Ministerpräsident ist unterwegs, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. Manches dürfte ihn an die Elbeflut von 2002 erinnern. Damals musste die sächsische Landesregierung Kommunikationsprobleme mit den Landkreisen einräumen. Die Kritik an der Einsatzleitung lässt Tillich diesmal nicht gelten.
Ich habe auch bisher in Görlitz keine kritischen Stimmen dazu gehört, dass was nicht richtig gelaufen ist.
Zerstörte Brücken, unterspülte Straßen und auch Dresden richtet sich mit Hochwasserschutzwänden auf steigende Pegelstände ein. Die Lage an Elbe und Neiße bleibt kritisch.
Zur aktuellen Situation nun live aus Görlitz, Gabor Hallas.
Hier in Görlitz ist das Wasser heute immer weiter zurückgegangen seit dem Vormittag. Das kann man ganz gut an den Autos hinter mir sehen. Die standen, als wir heute Morgen angekommen sind, noch bis zum Dach unter Wasser. Und mittlerweile ist es so, dass sie wieder fast im Trockenen stehen. 80 Zentimeter ist das Wasser hier zurückgegangen im Laufe des Tages. Die ersten Bewohner konnten wieder zurück in ihre Häuser. Und die Behörden sind froh, dass keine zweite Flutwelle unterwegs ist. Aber es ist eine sehr lang anhaltende Flutwelle. Und sie bewegt sich, das haben wir ja gehört, auf Bad Muskau zu. Da ist das Wasser noch mal um 2 Meter gestiegen in den letzten Stunden. Gegen Mitternacht wird dort der Scheitelpunkt erwartet. Und viele Menschen fragen sich natürlich auch, wie wird sich das Wetter in den nächsten Tagen weiterentwickeln nach diesem dramatischen Wochenende. Gewitter und Regen sind angekündigt, aber der Krisenstab sagte uns, das wird die Lage hier nicht mehr dramatisch verändern. Und damit zurück nach Hamburg.
Auch in Polen und Tschechien richteten die Wassermassen riesige Schäden an. Häuser und Straßen wurden zerstört. Der Zugverkehr nach Tschechien war unterbrochen. Neue Regenfälle im Dreiländereck könnten die Lage weiter verschärfen. Nach dem Dammbruch des Witka-Stausees richtete eine Flutwelle vor allem in Skorzelec und Bogatynia große Zerstörungen an.
Der Witka-Staudamm im polnischen Teil des Dreiländerecks am Tag danach. Als die Mauer gestern Abend brach, entlud sich in Minuten der künstliche See. 5 Millionen Kubikmeter Wasser bildeten eine gigantische Flutwelle, die sich mit der Neiße in Richtung Norden schob. Der Damm besteht aus Erde und einer Betonschicht. Als der See durch den extremen Regen überlief, riss an einer Stelle die Mauer und die ganze Erde wurde rausgespült. Den Menschen an den Ufern der Neiße blieb kaum Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. In Skorzelec, auf der polnischen Seite von Görlitz, wurden ganze Stadtviertel überschwemmt. Nur langsam ziehen sich die Wassermassen zurück. Die größten Schäden gab es in der Stadt Bogatynia im äußersten Südwesten Polens. Ein kleiner Bach war zum reißenden Fluss angeschwollen und hat große Teile der 18.000 Einwohnerstadt zerstört. In Sekunden stieg das Wasser vor unserem Haus. Wenn wir nicht ganz schnell durch die Fenster geflüchtet wären, wären wir jetzt alle tot. Das Wasser hat sich ins Flussbett zurückgezogen. Ein Großteil von Bogatynia bleibt als Trümmerlandschaft zurück.
Dieser Trümmerberg war gestern noch seine Garage. Michal Tomko aus dem tschechischen Chrastava nahe Liberec kann immer noch nicht fassen, was die Flutwellen angerichtet haben. Erst heute Morgen bei Tageslicht wurde für viele hier das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Viele Häuser entlang der Neiße und den Nebenflüssen sind unbewohnbar. Seit 60 Jahren lebe ich schon hier. Überschwemmungen gab es ja schon öfter, aber so schlimm war es noch nie. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Schuld an der Katastrophe war der gestrige Dauerregen. Innerhalb kürzester Zeit und für die Anwohner völlig unerwartet traten die Flüsse über die Ufer. Die Jerschice ist sonst nur ein Bach, gerade einmal einen halben Meter breit. Über Nacht kamen die Wassermassen, rissen selbst die neu restaurierte Brücke ein. Langsam fallen die Pegelstände an vielen Orten in Tschechien und während die einen bereits wieder aufräumen, schauen andere immer noch fassungslos auf die Reste ihrer Häuser.
Mehr zur Hochwassersituation im Dreiländereck finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. In Pakistan sind immer mehr Menschen von den schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte des Landes betroffen. Örtliche Behörden sprechen von etwa 15 Millionen. Angesichts der Katastrophe wird die Kritik an der Regierung wegen schlechten Krisenmanagements immer lauter. Vor allem Präsident Zardari ist davon betroffen. Er reist momentan durch Europa. Auch heute konnten in den überfluteten Regionen nur wenig Hilfsgüter verteilt werden. Viele der benötigten Hubschrauber konnten wegen schlechten Wetters nicht starten.
Fast apathisch blickt dieser Mann auf die Trümmer seines Dorfes. Wo er auch hinschaut, überall ist Zerstörung, hier in der Gegend um Nushera. Hilfe komme keine an, sagen die verbliebenen Bewohner. Dieser Mann erzählt, dass die Hilfspakete dringend bräuchten, keine kriegen. Nicht einmal Zelte seien hier angekommen. Der pakistanische Premierminister Gilani informierte sich heute in der Provinz Sindh über die aktuelle Lage. Seit Tagen steht die Regierung Pakistans in der Kritik, sie agiere zu langsam. Doch der Sondergesandte der Vereinten Nationen wirbt um Verständnis. Diese Fluten bewegen sich von Norden nach Süden. Das ist nicht einfach nur ein begrenztes Gebiet, wie etwa bei einem Erdbeben. Das Wasser zieht durch so viele Provinzen im ganzen Land. Das ist ein riesiges Gelände. Ich kenne keine Regierung, die so eine Katastrophe schnell bewältigen würde. Hinzu kommt noch das Problem, dass einige nördliche Flutgebiete wie etwa das Swat-Tal sehr unsicher seien durch frühere bewaffnete Konflikte, sagen die Helfer.
Swat ist auch ein Distrikt, wo die kriegerischen Auseinandersetzungen vor einem Jahr zu viel Flüchtlingsleid geführt hat.
Zusätzlich behindert schlechtes Wetter die Hilfsarbeiten immer wieder und nun hat auch der Norden Indiens mit starkem Monsun zu kämpfen. Mehr als 130 Menschen kamen durch diese Fluten bisher ums Leben und etwa 100 Deutsche sollen jetzt in dieser Region festsitzen. Hier in der deutschen Botschaft in Neu-Delhi arbeitet jetzt ein Krisenstab, der alle Informationen zu den vom Hochwasser eingeschlossenen Deutschen im Himalaya bündelt. Es soll sich vorwiegend um Touristen handeln, die auf ihren Reisen von starkem Monsunregen überrascht worden sind. Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes seien es kleine und verschiedene Reisegruppen und das mache es schwierig, die Menschen zu erreichen.
Um Spenden für die Menschen in Pakistan bittet weiterhin das Bündnis Entwicklung hilft. Die Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Bankleitzahl 370-205-00. Stichwort ARD Pakistan. Weitere Spendenkonten finden Sie unter tagesschau.de.
Auch im Nordwesten Chinas sind nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen viele Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 120 wurden getötet, mehr als 1300 werden noch vermisst. Regierungschef Wen Jiabao reiste in die Region, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Behörden schickten Soldaten ins Katastrophengebiet. Sie brachten zehntausende Menschen in Sicherheit. In den Straßen liegen Schlamm und Geröll oft meterdick und behindern die Rettungsarbeiten.
Die Lage der Menschen in Moskau wird wegen der Folgen hunderter Wald- und Torfbrände im Umkreis der russischen Hauptstadt immer dramatischer. Smog nimmt den Bewohnern bei anhaltender Hitze die Luft zum Atmen. Schutzmasken sind nicht mehr zu bekommen. Die Todesrate im Juli stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um die Hälfte. Wer kann, versucht Moskau zu verlassen.
Rings um Moskau schwelen die Torfbrände. Immer mehr Flächen sind betroffen, immer mehr Feuerwehrleute im Einsatz. Zu Sowjetzeiten hatte man das Moor trockengelegt, um Torf als Heizmaterial zu gewinnen. Aber die knochentrockenen Böden entzünden sich schnell. Unterirdische Schwelbrände schwer zu löschen, dafür qualmen sie umso mehr. Der Torf brennt hier in etwa 1,5-2 Metern Tiefe. Über den Feuern ist der Boden locker und bricht ganz schnell ein. Das ist sehr gefährlich für meine Männer. Die Dunstschwaden ziehen bis in die Stadt. Selbst der Rauch längst gelöschter Brände hält sich hier tagelang in der Luft. Und noch tief unter der Erde spürt man den Smog. Die Klimaanlagen in Moskaus Metro sind überfordert. Hitze und Brandgeruch selbst hier unerträglich. Auf Moskaus Flughafen Domodedowo saßen heute 2000 Passagiere fest. Mehrere Flüge wurden in andere Städte umgeleitet. Starts und Landungen waren nur möglich, wenn sich der Dunst zwischendurch legte. Ich bin seit gestern hier. Ich kann nicht mehr, glauben Sie mir. Keiner sagt einem was. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. In der Stadt wurden heute Erholungsräume für ältere Bürger eröffnet. Klimatisiert, mit Sauerstoffversorgung. Tagsüber sollen sich diejenigen hier aufhalten, die besonders gefährdet sind. Das ist ein Sauerstoffcocktail, haben sie mir gesagt. Das sei jetzt sehr gesund für mich. Doch es gibt auch Kritik, etwa daran, dass Moskaus Bürgermeister erst heute seinen Urlaub abbrach und zurück in die Hauptstadt flog. Die Brände im Land weiten sich aus und in der unter Hitze und Smog leidenden Hauptstadt blühen die Gerüchte. Die Zahl der Todesfälle sei in die Höhe geschnellt, aber die Ärzte seien angehalten, dies zu verschweigen, heißt es etwa. Oder die Brände seien sehr viel schlimmer als offiziell zugegeben. Das alles zeigt, dass die Moskauer mit den Nerven am Ende sind. Es zeigt aber auch, wie schlecht das Krisenmanagement der russischen Regierung ist.
Die Leichen der in Afghanistan getöteten Helfer sind in die Hauptstadt Kabul geflogen worden, um sie dort zu identifizieren. Unter den 10 Opfern ist auch eine Deutsche. Sie stammt nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus Sachsen. Die Leichname waren in der Provinz Badakhshan gefunden worden, die zum Einsatzgebiet der Bundeswehr gehört. Nach wie vor ist unklar, ob es sich bei der Tat um einen Anschlag der radikal-islamischen Taliban oder um einen Raubmord handelt. SPD-Parteichef Gabriel lehnt die Einführung der Rente mit 67 unter den gegenwärtigen Bedingungen ab. Solange es nicht gelinge, die Arbeitschancen für Ältere zu verbessern, sei das nichts anderes als eine Rentenkürzung, sagte er im Bericht aus Berlin. Aus Sicht von Fraktionschef Steinmeier wird im Ergebnis kein Weg an der Rente mit 67 vorbeiführen. Die Bevölkerung werde immer älter, beziehe immer länger Rente und müsse deshalb auch länger arbeiten, so Steinmeier im Deutschlandfunk. Im Streit über längere Laufzeiten von Atomkraftwerken formiert sich auch in den eigenen Reihen der Widerstand gegen Bundesumweltminister Röttgen. Abgeordnete von Union und FDP, Politiker aus süddeutschen Ländern und das Wirtschaftsministerium wollen die Meiler deutlich länger laufen lassen, im Schnitt mindestens 14 Jahre. Röttgen ist für kürzere Fristen.
Es ist eines der Streitthemen innerhalb der schwarz-gelben Koalition, die geplante Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Noch sind 17 Atommeiler in Deutschland in Betrieb. Nach einem Beschluss der früheren rot-grünen Bundesregierung soll das letzte Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 2022 vom Netz gehen. Die Pläne zum Atomausstieg will die Koalition kippen.
Ich denke, wir müssen die Kernkraft als Brückentechnologie betrachten und dafür sorgen, dass wir damit einen vernünftigen Übergang zu den Erneuerbaren machen. Das kann aber noch eine ganze Zeit lang dauern. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwo eine Größenordnung zwischen 14, 15 und auch 20 Jahren sein wird.
Bis zu 20 Jahre Verlängerung. Damit geht ein Teil der Union auf deutlichen Konfrontationskurs zu Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Er will im Gegensatz zu vielen in der Fraktion nur eine moderate Laufzeitverlängerung. Und die SPD, Parteichef Gabriel im ARD-Sommerinterview.
Ich glaube, dass das super gefährlich ist. Uralte Meiler 15 Jahre zu verlängern, also dann auf 50, 60 Jahre zu gehen, die sie nicht nachrüsten können.
Auch die Grünen kündigen heftigen Widerstand an.
Wer Laufzeiten verlängern will, der will nur RWE, E.ON und Co. die Gewinne vergrößern, zu Lasten der Stadtwerke und zu Lasten der Verbraucher, die durch weniger Wettbewerb höhere Preise bezahlen müssen und zu Lasten des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Weiterer Streit ist programmiert, zum Beispiel innerhalb der Union. In der Fraktion zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für eine Laufzeitverlängerung ab. Im Gespräch sind 15 Jahre plus X. Umweltminister Röttgen dagegen will höchstens 8 Jahre. Entscheidung vermutlich im September nach der parlamentarischen Sommerpause.
Körperscanner an Flughäfen sollen jetzt einem Praxistest unterzogen werden. Ausgesucht dafür wurde der Flughafen Hamburg. Der Test beginne Ende September, sagte Innenminister de Maizière der Bild am Sonntag. Fluggäste könnten selbst entscheiden, ob sie sich daran beteiligen oder nicht. Die Geräte seien weiterentwickelt worden. Dargestellt würden keine Körperkonturen, sondern so etwas wie Strichmännchen. Über sogenannte Nacktscanner hatte es vor anderthalb Jahren in Deutschland eine heftige Debatte gegeben. Der fünfte Lauf beim deutschen Tourenwagen Masters fand heute auf dem Nürburgring statt. Es siegte Mercedes-Fahrer Bruno Spengler aus Kanada vor zwei seiner Teamkollegen.
Der kanadische DTM-Pilot siegte bereits zum zweiten Mal dieses Jahr, stand bei allen Saisonrennen bisher auf dem Podium. Sein Erfolg zu keiner Zeit in Gefahr. Spengler führte vom Start bis ins Ziel.
Ich bin auf jeden Fall heute sehr glücklich von diesem Sieg. Ein geiles Teamarbeit. Wir sind Erster, Zweiter und Dritter für das Team. Das ist richtig Hammer. Die arbeiten so hart, die Jungs, und das haben die verdient.
Von Position 2 ins Rennen gegangen, übernahm der Mercedes-Pilot sofort die Führung, während der Trainingsschnellste und derzeitige Hauptkonkurrent in der Meisterschaft, Matthias Ekström, im Audi zurückfiel, nur Siebter wurde. Bester mit den vier Ringen war Titelverteidiger Timo Scheider als Vierter. In der Gesamtwertung hat Bruno Spengler seinen Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Rennen deutlich ausgebaut.
Arjen Robben vom FC Bayern München ist Fußballer des Jahres in Deutschland. In der traditionellen Umfrage des Magazins Kicker unter Journalisten bekam der Niederländer die mit Abstand meisten Stimmen vor seinen Vereinskollegen Schweinsteiger und Müller.
Letzter Tag der Hanse Sail in Rostock. Die Veranstalter sind sehr zufrieden. Schließlich kamen fast 250 Traditionssegler und Museumsschiffe in den Stadthafen an der Warnow. Hunderttausende Besucher waren auf dem Volksfest und bei den Schiffen. Zehntausende fuhren mit. Am Nachmittag holten sie ein letztes Mal die Segel ein, nach vier Tagen gemeinsamer Ausfahrten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. August.
Der Norden und der Osten Deutschlands verbleiben auch morgen noch unter Tiefdruckeinfluss. Richtung Süden und Südwesten macht sich das hoch über dem Atlantik bemerkbar. In der Nacht werden Schauer und Gewitter seltener, im Süden klart es recht verbreitet auf, stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag ist es im Süden und Südwesten meist freundlich, Richtung Norden und Osten mehr Wolken, hier und da regnet oder schauert es, östlich der Elbe können einzelne Gewitter mit dabei sein. Der Wind weht meist nur schwach und kommt aus westlichen Richtungen. Heute Nacht 17 Grad an der nordfriesischen Küste, 8 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Am Tag 20 Grad auf Sylt und bis 28 Grad im Breisgau. Am Dienstag mehr Sonne als Wolken, nur stellenweise Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch wird es schon wieder wechselhafter, am Donnerstag ist es unterschiedlich dicht bewölkt. Es muss verbreitet mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Hochwasser in Sachsen, die Flut kam ohne Vorwarnung, sowie Debatte um Kernkraft. Der Streit über die Laufzeit spaltet die Union.